Also gut, machen wir weiter. Ich würde gerne heute noch ein bisschen vorwärts kommen, sonst, ja, sonst werde ich mich nächstes Mal wieder vorbereiten und dann. Also gucken wir. Wir sind auf dem Weg, wie uns das darstellt. Wir haben verstanden, die Notwendigkeit der Wiedergeburt. Jesus hat das Nikodemus genau diese Dinge gesagt. Du bist ein Lehrer des Volkes, eigentlich musst du musst Bescheid wissen. Und er musste nicht nur die Hesekielstelle kennen, wo eben das heißt, ich werde euch reinwaschen, meinen Geist Neues geben, wo er von der Wiedergeburt spricht. Nikodemus hätte eigentlich wissen können, er hatte das größte Zeugnis vor seinen Augen, wie man zu Gott kommen kann. Diese Dinge sind vor Augen gemalt. Gott hat ihn so plastisch, so lange hat sie das machen lassen und sagt, das ist das Bild, das ist der Weg. Das ist der Weg der Rettung. Die Stiftshütte ist der Weg der Rettung. Und für mich war die herrliche Erkenntnis folgende, liebe Geschwister. Dass das Christus symbolisiert, war mir ja schon lange klar. Aber dass nicht nur Christus das symbolisiert, nämlich der Sühnedeckel, sondern dass das ganze Christus ist und inwieweit, das war mir noch nicht klar. Und ich hab das Gefühl, ich kratze an der Oberfläche, wirklich, ich kratze an der Oberfläche, was diese Dinge anbelangt. Könnt ihr euch vorstellen, wir werden eines Tages, wenn wir in Christus sind, das Urbild sehen. Könnt ihr euch vorstellen, wir werden das sehen, was Mose geschaut hat. Ist von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und wir werden darin wohnen. Und werden diesen Leuchte leuchten sehen. Denn die Leuchte ist das Lamm. So, also wir haben den Weg. Eins, zwei, drei. Dann haben wir den nächsten Schritt. Also, Entschuldigung, ich schreibe euch hier Brandopfer, Altar. Altar ist das zweite. Dann das Waschbecken. Ist das dritte. Diese drei Teile, die bilden den Vorhof. Tür, Brandopfer, Waschbecken. Und das sind die ersten drei, sie bilden den Vorhof, genau. Diese Dinge sind gut für unser Offenbarungsstudium. Wenn wir dann in Kapitel 11 ankommen, wo es dann heißt, misst den Vorhof. Oder den Vorwurf habe ich den Heiden gegeben, dann, dass wir da schon, dann müssen wir das ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn er den Tempel messen muss und all diese Dinge. Das spielt das alles mit eine Rolle. Und wenn wir das beachten, dann werden wir uns nicht vorstellen, dass Johannes den dritten Tempel in Jerusalem messen musste. Dann werden wir davon bewahrt werden und an der eigentlichen Botschaft bleiben. Okay, gehen wir nochmal drei Steps, die nächsten drei Schritte. Nächster Schritt ist vier. Das ist die Schaubrote. Wenn ihr das nachlesen würdet, 2. Mose, ich glaube ab Kapitel 25 oder 26, 24, 25 nachfolgend werden die einzelnen Dinge beschrieben in ihrer Aufbau und ihrer Art. Also hier haben wir die Schaubrote. Wer kann. Entschuldigung, ich stelle mich. Ich drehe ungern euch den Rücken zu, aber ich. Ja, das ist dann. Ich habe heute so ein leuchtendes T-Shirt gekriegt, also nicht heute, vor kurzem. Das hat was mit dem Licht zu tun, deswegen bin ich sogar Kreuzlicht drauf gestickt bekommen. So. Ja, ihr könnt es anschauen. Nicht mich. Also Schaubrote. Wem fällt eine gute Stelle ein? Also, dass es Christus bedeutet, ist euch auch klar? Okay. Ja, ich bin das Brot. Ich habe es vorhin gesagt, dem Edwin, eigentlich finden wir hier das Johannesevangelium. In den Ich Bin-Worte. Wie viele Ich Bin-Worte gibt es im Johannesevangelium? Sieben. Wie viele Stationen gibt es hier? Sieben. Was ist die Zahl sieben? Das ist der ganze Weg der Rettung. Der komplette Weg der Rettung. Und in den sieben Ich-Worten stellt sich Jesus vor. Ich bin das. Ich bin das. Ich zeige euch nur die Zahl. Fünf ist der Leuchter, sechs ist der Rauchopferaltar und sieben ist das Allerheiligste bzw. der Sühnedeckel der Gnadenthron. 7. Das ist, die Zahl 7 ist uns mittlerweile geläufig, gell? Bei der Auslegung der Offenbarung in 2 Wochen ist das mit die Zahl schlechthin. 7 Leuchter, 7 Engel, 7, 7, 7, 7, 7, 7, ganz komplett. Ganz. Also, hier haben wir die Schaubrote. Hier bei den Schaubroten sagt Jesus, ich bin das Brot. 12 Brote müssen beständig da sein, frisch, jemand da und Kelch Wein. Wenn ich das sage, dann ist doch, da muss man nicht viel überlegen. Was ist das der Tisch der Gemeinschaft? Wann hat man einen Tisch mit der Gemeinschaft? Wann hat man Anteil an diesem Brot, an dem Leib und an dem Blut Christi? Wenn man da durchgegangen ist, ja, wenn man die Erlösung und die Wiedergeburt hat, dann darf man durch diesen ersten Vorhang. Ah, das wollte ich euch vorlesen. Jetzt weiß ich, wo wir waren. Jetzt. Hebräer Kapitel 10. Hebräer Kapitel 10. Okay, habt ihr Hebräer Kapitel 10? Ab Vers 19. Vers 19. Da wir nun Brüder durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt. Ja, Hebräer 10, ab Vers 19. Da wir nun Brüder durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum. Wo noch nicht? Nicht in das Allerheiligste. Ich hatte auch wirklich, ich muss ehrlich zugeben, lange Zeit dieses Bild. Ja, der Vorhang ist zerrissen und wir haben alle Zugang zu Gott. In gewisser Weise ja, aber nur in gewisser Weise. Es gibt momentan nur einen, der Zugang in das Allerheiligste hat. Das ist Christus. Wir haben da noch keinen Zugang. Wisst ihr, wann wir da hinkommen? Wenn 7 kommt. Wenn das Laubhüttenfest kommt. Wenn die Zahl, also wenn wir an den Punkt 7 kommen, das heißt bei der Fertigstellung unserer Rettung, die ist noch nicht fertig. Dann werden wir da sein, wo Gott ist, und Gott wird bei uns sein. Und dann wird es dort kein Tempel mehr geben, denn Gott selbst ist dann der Tempel. Und das Lamm, das Licht und so weiter. Aber das heißt, jetzt sind wir wo? Hier. Wichtig ist, wir sind nicht mehr hier. Oh, wie gut. Wir sind aus dem Sichtbaren ins Unsichtbare hineingegangen. Wir sind jetzt im Heiligtum, um was zu tun? Um diesen Dienst zu tun, der mit diesen 3 Dingen symbolisiert wird. Um in dieser Art und Weise Gott zu dienen als ein heiliges Priestertum. Denn wer darf nur da hinein? Die Priester. Die Leviten dienen hier. Sie haben den Auftrag, mitzuschlachten und zu opfern und all das. Aber darin, Priester, kannst du dir vorstellen, was für ein Vorrecht du in Christus bekommen hast? Dass du Zugang hast da hinein. Da war ja schon großartig mitzudienen, gell? Die Ochsen einzuspannen vor die Wagen und keine Ahnung. Hier, den Priesterdienst. Was tut der Priester? Er zündet die Menorah an, sorgt für den Tisch der Gemeinschaft und für das Rauchopfer auf dem Rauchopferaltar. Also, wir haben hier die Schaubrote. Das Bild ist hier. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und dieses Brot, schlag mit mir Johannes 6 auf. Ich nehme das jetzt, Anni, beim Wort nicht so schnell essen, in der Gefahr, nicht so schnell voranzukommen. Johannes 6. Wisst ihr, es ist so, beim Vorbereiten, ich lese diese Stellen nochmal durch und da merke ich, wie auf einmal die altbekannten Stellen so wieder im neuen Licht leuchten, weil das auf einmal in meinem Hinterkopf ist. Ja? Und dann denke ich, boah, wie gut, das passt voll. Aber dann denke ich, ja, man kennt doch die Stellen. Deswegen eigentlich kennt ihr sie. Und eigentlich müsste ich sagen, okay, Hausaufgabe, lest einfach all diese Stellen nach und hoffe, dass sie für euch genauso leuchten. In welchem Kontext sind wir im Johannes 6? Jesus macht die Vermehrung von Speiswunder, Brot und Fisch. Ja? Und in diesem Zusammenhang kommen sie und wollen ihn anbeten, zum König machen, und er sagt, nee, 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 ihr kommt nur, weil ich euer normales Brot euch gegeben habe. Ich bin aber das wahre Brot, das vom Himmel kommt. Und wer nicht von mir isst und nicht mein Blut trinkt, hat keinen Anteil an mir, hat keinen Anteil an der Erlösung. So, und die ärgern sich darüber und regen sich darüber auf und regen sich und sagen, wie kann oh, von ihm essen, von ihm trinken? Und dann sagt er natürlich, diejenigen, die Gott lehrt, die werden es verstehen. Die Gott nicht lehrt, die verstehen es nicht. Und wer sind es, die nicht verstehen? Oder andersrum, wer sind es, die verstehen? Die mein Vater erwählt hat. Und die anderen ärgern sich und sagen, so ein hartes Wort, wollen wir nichts zu tun haben. Und gehen. Und Jesus sagt zu den seinen 12, wollt ihr jetzt auch gehen? Und dann sagen sie, wohin sollten wir dann gehen? Du hast Worte des ewiges Leben. Und dann sagt Jesus, Petrus, habe ich nicht euch 12 erwählt und einer ist der Teufel? Der Grund, warum ihr bei mir bleibt, ist ein einziger Grund, weil ich euch erwählt habe. Und ich weiß, wer nicht mir gehört. Ich bin das Brot. Das ist die. Und da sagt es, ich bin das. Und dann sagt aber nicht nur, ich bin das Brot, sondern ich bin auch das Wort. Und das ist hier. Das Brot und sein Blut, das hat was mit Gemeinschaft zu tun. Wir kommen da hinein, um was zu haben? Mit Gott in Christus Jesus, an ihm und an seinem Erlösungswerk, an Gemeinschaft zu haben. Und dazu müssen wir würdig sein. Dazu nebenbei, wirklich nur nebenbei. Wir können da nur hinein, wenn wir uns nicht vorher, oder wenn wir wiedergeboren sind, sind wir doch rein am. Aber was hat Jesus bei den Jüngern gemacht? Entschuldigung. Und dann sagt Petrus, oh, Jesus, nee, 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 nee. Und dann sagt Jesus, wenn ich dich nicht wasche, keine Gemeinschaft mit mir. Das hat was mit diesem Becken zu tun. Und dann sagt Petrus, oh, den ganzen Leib, bitte, dann wasch mich komplett. Und was sagt Jesus dann? Johannes 13. Ihr seid schon rein um des Wortes. Aber wir wandeln noch in dieser Welt und unsere Füße werden ab und zu dreckig. Wir kommen mit dieser Welt in der Sünde immer wieder in Berührung. Wir sind rein von der Stellung, aber wir müssen unser Gewissen immer wieder reinigen, von ihm waschen lassen. Wir brauchen immer wieder das Wasserbecken. Diese Thematik kommt, darauf freue ich mich genauso wie über den Menorah, in Kapitel 19. Das ist diese ganze Geschichte mit der roten Kuh. Was hat das mit dieser komischen roten Kuh und mit dieser Asche der roten Kuh zu tun? Das hat was damit zu tun, nicht mehr mit der Rechtfertigung, sondern mit dem Reinwaschen unseres Gewissens, damit wir überhaupt in dem Heiligtum Gott Gemeinschaft haben können. Damit wir ein reines Gewissen haben, denn ohne reines Gewissen keine Gemeinschaft, keine Erkenntnis, keine Anbetung. Unmöglich. Du kannst nicht mit einem beladenen Gewissen in Freimütigkeit dienen. Aber was haben wir gelesen? In ihm haben wir Freimütigkeit, Zugang. Warum? Weil das Gewissen gereinigt ist. Auf welchem Weg das uns zu Kapitel 19, aber nicht heute, das ist nicht, aber lohnt sich, lohnt sich, lohnt sich. Versteht ihr so dieses Bild von Schaubroten, okay? Nicht zu viel will ich da bleiben, aber wir könnten uns die ganze Thematik vom Abendmahl aus dieser Perspektive anschauen. 1. Korinther 11, dass Paulus sagt, es ist nicht möglich, wenn ihr zusammenkommt, Abendmahl mit euch zu halten. Ihr macht das in einer unwürdigen Weise. Ihr habt euch verschmutzt. Und dann spricht er darüber, was das Abendmahl ist und in welcher Haltung wir es nehmen müssen und all diese Dinge. Das ist die ganze Thematik. Das ist aber ein Dienst, das im Heiligtum geschieht. Das ist Gemeinde, die verborgene. Das ist die geistliche Dimension der Gemeinde. Das ist die sichtbare Dimension der Gemeinde, der Vorhof. Jetzt kommen wir ganz kurz da und dann die Vertiefung. Das ist der 7-Abend Geläuchter. Der interessanterweise steht gegenüber. Er soll genau gegenüber stehen und den ganzen Raum soll er erleuchten. dieser siebenarmigen Leuchter gegenüber von den Schaubroten stehen. Nicht in der Reihenfolge danach, sondern das sind die zwei Elemente. Das sind die zwei Elemente, die man im Heiligtum begegnet, wenn man da hineinkommt. Gemeinschaft in dem Erlösungswerk Jesu Christi durchs Brot und das Wein und jetzt durch den siebenarmigen Leuchter. Was ist das? Durch das Licht, das den ganzen Raum erhält. Das ist den ganzen Raum. Das ist der Leuchter. Ich schreibe einfach hier nur Leuchter ohne siebenarmiger und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Was bedeutet das? Was hat Jesus nochmal in Bezug auf Licht gesagt? Ich bin das Licht der Welt. Johannes Kapitel 8. Mit Sicherheit hat er nicht... Kapitel 8. 8, 12. In dem Zusammenhang, dem Blinden... Schaut euch beim Johannes... Wunder getan, Brotvermehrung, ich bin das Brot. Jemand die Augen geöffnet, ich bin das Licht. Bestätigt durch das, was er tut, was er ist. Also ich bin das Licht der Welt. Jetzt, ich belasse das, weil ich dann hier bei der Auslegung der Menorah mit euch tiefer einsteigen werde in diese ganze Thematik. Nur, dass ihr versteht, warum es da steht. Das heißt, dieses Licht, Christus als Licht, als die Offenbarung, ist in dieser Weise, was die symbolisiert, die Menorah, in diesem Heiligtum zu erleben, zu erfahren, und der Dienst an den Priestern ist an diesem Leuchter. Das zu pflegen, dass das leuchtet. So viel will ich kurz sagen und dann mit euch aber gleich nochmal genauer anschauen. Gehen wir in den nächsten Schritt, Schritt 6. In der Mitte, interessanterweise, die legen gegenüber, aber in der Mitte und vor dem Vorhang heißt das. Nochmal extra nachgelesen. Vor dem Vorhang, bevor es da hineingeht, steht der Rauchopferaltar. Ich sage, das sind die drei Elemente, die die Gemeinde in ihrem geistlichen inneren Anliegen ausmachen. Das ist Gemeinde. Was? Licht in der Erkenntnis durch das Wort Gottes in Christus Jesus. Wir schauen uns das an. Oder die Gemeinschaft, das Wort und die Anbetung. Als die Urgemeinde, als der wahre Tempel in Christus dann eingeweiht wurde, was wurde über die Gemeinde gesagt? Was haben sie gemacht? Apostelgeschichte 2? Beständig in der Lehre, im und in der Gemeinschaft. Genau, Anbetung. Drei Elemente. In gewisser Weise widerspiegeln sie das hier. Das, was sie taten, das ist, was Gemeinde ausmacht. Und an dem müssen wir prüfen, was wir tun und was wir nicht tun. In welcher Haltung, wer, warum. Das Urbild im Himmel, Abbild auf der Erde. Oh, ich will nur über die Stellung der Menorah gerade reden, aber das ist so, so unterweisend, finde ich. Und dann kommt der nächste Schritt. Also das ist der Rauchopferaltar. Rauchopferaltar. Und dann hier kommen wir zu der Bundeslade, beziehungsweise Gnadenthron. Ich schreibe hin. Gnadenthron. Das ist das. Das ist der Weg. Hier haben wir also diese drei, schaut mal, auch wiederum. Das ist das Heiligtum. Und dann haben wir das Allerheiligste. Drei plus eins. Die Menorah ist wie aufgebaut? Drei plus eins. Dazu gleich mehr. Also, hab euch noch einige Stellen eigentlich aufgeschrieben, das Allerheiligste. Aber was ist da alle? Wir haben es heute Morgen gehabt, gell? Oder vorhin. Das Allerheiligste, wo Christus hineingegangen ist, als der Hohepriester mit seinem Eigenblut. Auf den Sühnedeckel, Römer Kapitel 5. Habt ihr es im Kopf? Das ist das. Versteht ihr, dass das eigentlich Christus ist? Und wiederum, der Weg, wie wir zu Gott kommen, durch ihn, das ist die Tür, durch sein Erlösungswerk, durch die Wiedergeburt, in der Gemeinschaft, durchs Wort, oder in seine Gemeinschaft mit ihm durch das Wort und Anbetung in das Allerheiligste hinein. Und jetzt möchte ich euch nur kurz, wirklich nur kurz zeigen, dass der Weg genauso zurückgeht. Und eigentlich der zuerst war. Denn als Gott Mensch wurde, dann heißt das, dann verließ Jesus Christus die Herrlichkeit Gottes. Er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, und entäußerte sich selbst, machte sich zunächst und wurde Mensch. Er kam in den Stamm Juda, er wurde Mensch. Und wisst ihr, auf welchem Weg? Schaut euch mal diesen Weg an. Aus der Gegenwart Gottes, zu Rechten Gottes. Vater, ich komme zu dir, sagt er in Johannes 17. Gib mir die Herrlichkeit, die ich hatte, bevor ich in diese Welt gekommen bin. Ich saß mit dir regiert. So, gib mir die Herrlichkeit wieder zurück. Er verlässt diese Herrlichkeit der Herrschaft, des Thrones Gottes und wird Mensch. Durchschreitet den Vorhang vom Unsichtbaren ins Sichtbare. Diesen Weg geht er. Und was macht er? Warum macht er das? Was sind die Brandopfer? Die Rauchopfer. Ein Wohlgeruch. Und worin symbolisiert der Wohlgeruch? In dem Gehorsam. Das ist mein Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Das ist das Opfer des Wohlgeruchs. Paulus schreibt im Epheserbrief, Kapitel 5. Sorry, wenn ich das jetzt so euch zu schnell... Entschuldigung für die Eile. Aber guck mal, Epheserbrief Kapitel 5 sagt er, Jesus Christus hat sich als Opfer dargebracht zu einem Wohlgeruch. Und wir sollen ihm nachfolgen und auch unser Leben so leben und hingeben als ein Wohlgeruch für Gott. Das, was wir hier haben, ist ein Opfer der Anbetung. Wir sollen geistliche Schlachtopfer darbringen. Wie bringen wir sie da? Durch unseren Mund, durch den Lobpreis, in die Frucht der Lippen, durch das Geben, in der Art und Weise, wie wir leben. Römer Kapitel 12. Hier geht es nicht um ein Opfer der Erlösung, hier geht es um ein Opfer der Anbetung. Was wir Gott sagen, wie wir Gott anbeten, in unserem Gehorsamsein. Jesus ist diesen Weg gegangen als ein Wohlgeruch für Gott, um ihm ein wohlgefälliges Opfer des Gehorsams. Denn er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Die Herrlichkeit des Vaters verlassen, um Gott zu verherrlichen in allem. Vater, ich habe dich verherrlicht auf dieser Erde. Ihr kennt all die Stellen, gell? Sorry, wenn ich sie einfach euch nur so gebe. Also, dann um was zu werden? Um für uns Anteil an seiner Gemeinschaft, sein Leib und sein Blut. Niemand wird zum Vater kommen, wenn er nicht von mir isst und von mir trinkt. Um das zu sein. Um uns zu erleuchten durch sein Wort. Denn das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Gleich noch mehr. Als er auf diese Welt kam und dann, bevor er diesen Dienst der Errettung für uns getan hat, was hat er vorher getan? Er hat sich taufen lassen. Taufe. Kreuzigung. Ja. Und wo ist er hinausgegangen? In welchen Stamm kam er? Juda. Seht ihr das? Wir können den Weg so verfolgen, Es gibt nur einen Weg. Auf dem Weg, Jesus sagt, den Weg, den ich gehe, den kennt ihr. Nee, kennen wir nicht. Doch. Kennt ihr. Das ist der Weg. Denn ich bin der Weg. Thomas sagt, keine Ahnung, Herr, keine Ahnung. Ich glaube, Thomas war es, gell? Sagt, so lange war ich bei euch? Was habe ich euch gelehrt? Alles vergessen. Wir haben was anders gelernt. Manchmal denke ich echt, wir haben es anders gelernt. Gell? Ja, wir haben was anders gelernt. Das ist doch herrlich, oder? Der Weg der Erlösung, der Menschwerdung Jesu und unseren Weg zu Christus ist die Stiftshütte. Der Aufbau der Stiftshütte symbolisiert diesen Weg in Christus Jesus. Ist doch herrlich. Darf ich euch sagen, da liest man nochmal 2. Mose, 3. Mose nochmal anders, gell? Ja. Und glaubt mir, wenn wir noch ein Stück Licht bekommen, dann werden wir es noch mehr lieben. Und je mehr Licht wir haben, umso mehr werden wir es lieben. Wenn wir kein Licht haben, ist es eher ein totes Buch. Und ich denke, oh, dritte Mose, ich war nicht so gerade prickelnd. Ja, das ist herrlich, herrlich, herrlich. Diesen Weg habe ich euch gezeigt.
Ich verstehe es auch nicht mehr.
Also wir können die Reihenfolge ja umkehren. Gell? Wir können 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 machen. So, von dem Weg aus. 7 wiederum als der ganze, also nicht vollkommen, aber der ganze komplette Weg, den Christus gegangen ist für dich und den wir auch gehen müssen in Christus. Jetzt noch eine halbe Stunde. Könnt ihr noch? Halbe Stunde. Jetzt gucken wir uns die Menorah an. Jetzt gucken wir uns den Leuchter. Erstmal 4. Mose wieder zurück, 4. Mose 4. Eigentlich, so ging es mir in der Vorbereitung. Eigentlich habe ich gedacht, okay, ich will ja die hineinnehmen. Ich schaue mir mal kurz mir noch mal an, wo, wie, was, wo sie steht. Und dann habe ich gelesen hier und auf einmal öffnet sich da wieder ein Feld und du denkst, boah. Und allein vom Standpunkt ist schon einfach zu klar, das ist da drin. Und für wen und wie kommt man da hinein? Und dann, das war für mich herrlich. Das war für mich herrlich. Und dann fing ich an zu schauen und zu lesen und zu hören und wie die Menorah gedeutet wird. Und dann war das noch herrlicher. Könnt ihr mir folgen bis dahin? Oder ist es nur mein Herz? Kapitel 8. Ich gebe euch einen groben Überblick über den Aufbau, beziehungsweise ich habe das so geschrieben. Moment. Genau, jetzt kommen wir von der Symbolik, oder wir kommen jetzt zur Symbolik und Bedeutung. Dann möchte ich gerne über den Aufbau und Deutung, ich habe mir es versucht so zu gliedern, und dann über die Herstellung, darüber sprach ich schon mal kurz, habe ich angesprochen. Also, Symbolik und Bedeutung. Dann Aufbau, wie sie aufgebaut ist und die Bedeutung davon. Und dann von der Herstellung, dem Prozess von getriebener Art und so und diese Dinge nochmal und was es bedeutet. So habe ich es eigentlich gedacht, sie euch vorzustellen. Also zuerst mal, wir starten vom die Menorah oder der siebenarmige Leuchter. Der Leuchter selbst ist ein Bild auf Christus. Auf Christus, was er ist. Und nur nebenbei, und wenn Christus, dann gehört nämlich die Gemeinde mit dazu. Und darum ist die ganze Bild der sieben Leuchter in Offenbarung. Die ganze Gemeinde in Christus, sein Leid. Darum sind sieben Leuchter. Symbolisiert übrigens in diesem siebenarmigen Leuchter. Aber in erster Linie geht es um Christus. Er ist das Licht der Welt. Dieses Zeugnis von ihm selbst. Ich bin das Licht der Welt. Ja? Und ausgehend möchte ich aber von der Apostelgeschichte 26 euch das anschauen. Also es ist immer gut, ein Lesezeichen 4. Mose zu haben und dann Apostelgeschichte 26. Paulus steht zur Verteidigung, ich glaube vor König Agrippa, ja, und erzählt, was ihm passiert ist. Ich lese euch ein paar Verse, Vers 6 zum Beispiel. Und nun stehe ich vor Gericht wegen der Hoffnung auf die von Gott unsere Väter geschehene Verheißung. Achtet mal, was er sagt. Er sagt, ich stehe und werde gerichtet. Warum? Weil ich auf das meine Hoffnung setze, was Gott durch die Väter uns verheißen hat. Das hier. Das Alte Testament. Eigentlich, das ist meine Hoffnung. Und dann erklärte, was diese Hoffnung ist. Schaut mal, dann erklärte, wie Jesus ihm erscheint. Vers 16, also Vers 15. Ich aber sprach, eigentlich müsste ich Vers 14 mitnehmen. Als wir aber alle zur Erde niedergefallen waren, hörte ich eine Stimme in hebräischer Mundart. Herrlich, also da Jesus spricht ihn jetzt hebräisch an. Nicht griechisch, nicht in Engelszungen. Ja. Der hat es erfunden. Der hat es erfunden, die Sprache. In hebräischer Mundart. Zu mir sagen, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es ist hart für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. Das heißt, wenn du die Gemeinde verfolgst, verfolgst du mich. Ich aber sprach, wer bist du, Herr? Der Herr sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Voll gut, gell? aber richte dich auf und stelle dich auf deine Füße. Denn hierzu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener und Zeugen dessen zu verordnen, was du gesehen hast, wie auch dessen, was ich dir erscheinen werde, wie ich dir erscheinen werde, oder nee, worin ich dir erscheinen werde. Schaut mal, woher hat Paulus seine Botschaft? Du bist ein Zeuge von dem, was du gerade gesehen hast und was ich dir noch zeigen werde. Nicht von Menschen, nicht von Apostel gelernt, er hat es von Jesus selbst. Das ist seine Autorität als Apostel. Er ist von Jesus berufen und von Jesus gelehrt in Erscheinungen. Darum schreibt er in 2. Korinther 12, wurde mir ein Dorn im Fleisch gegeben, weil ich all das gesehen habe. Und dann schaut man Vers 18. Ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Herrlich, gell? Und jetzt Vers 22. Da ich nun Beistand von Gott erlangte, stehe ich bis zu diesem Tag und bezeuge, klein und groß, indem ich nichts sagte, außer dem, was auch die Propheten und Mose geredet haben, dass es geschehen werde. Achtet darauf. Paulus sagt, ich sage euch nichts Neues, sondern nur das, was die Propheten und Mose geredet hat. Und jetzt schaut nun, was er sagt. Dass der Christus leiden sollte, dass er als erster durch die Totenauferstehung Licht verkündigen sollte, sowohl dem Volk als auch den Nationen. Das ist die Menorah. Das hat Mose durch die Menorah verheißen. Auf diese Hoffnung baute Paulus, sagt er. Von dieser Hoffnung rede ich jetzt hier. Nämlich was? Dass Christus leiden sollte. Wisst ihr, was ist dieses Leiden? Schlag die Menorah in getriebener Arbeit. Dass er leiden sollte. Das ist das Bild des Leidens. Und jetzt? Und auch was noch? Als erster von den Toten auferstehen. Das zweite. Wie zeigt die Menorah die Auferstehung der Toten? Wisst ihr, welche Blüten da überall sind? Mandelblüten. Wisst ihr, welcher Baum in Israel als erster blüht? Der Mandelbaum. Das ist der erste Baum, der aus dem Winterschlaf erwacht und in den herrlichen weißen Blüten aufgeht. Das ist das Bild der Auferstehung. Herrlich, oder? Herrlich! Das ist ein Baum. Der Baum des Lebens. Jesus Christus muss leiden, er wird in getriebener Arbeit sein. Aber er ist auch der Erste, der aus dem Erstling, aus den Toten, 1. Korinther 15, von den Toten auferstehen wird. Das symbolisieren diese Mandelblüten, die in getriebener Arbeit gemacht werden müssen, aber die aufgehen. Die sind nicht als Knospen, sondern in drei Blüten. Warum drei? Kommt gleich. Aber die als Blütenform dargestellt, das heißt, die blühen. Ich sage euch, meine Lieblingsjahreszeit. Ich liebe alle Jahreszeiten, alle haben was für sich, aber diese Zeit, wo aus dieser grauen Naturlandschaft Bäumen, wo die so tot erscheinen, auf einmal Knospen treiben, Blüten. Und vor allem, wenn dann die ganzen Blüten, Kirschblüten, der Duft und oh. Und dann habe ich noch Geburtstag im März, voll gut, ey. Ich liebe diese Jahreszeit. Das ist einfach Leben. Leben, spürbares Leben aus den Toten. Das ist das Bild des Mandeln, darum die Mandelblüten. Herrlich. Allein das war schon für mich genug. Da können wir schon wieder zum Rauchopferaltar gehen und anfangen. Oh, danke, Herr. In dem Licht und in der Gemeinschaft entsteht oder kommt das Opfer, das Rauchopfer. Aus diesem Licht und aus dieser Gemeinschaft im Zentrum ist zum Preis und Ruhm seiner Herrlichkeit. Das Ziel von allem, Anbetung, die Verherrlichung Gottes. Darum steht das Ding in der Mitte. Also nicht das Ding in aller Ehrfurcht, ich muss sagen, der Rauchopferaltar steht in der Mitte. Nur nebenbei wiederum, zum Link in die Offenbarung, als, ich glaube, dieser sechste Engel, als Jesus den sechste Siegel gebrochen hat, was sieht Johannes? Die Märtyrer, wo? Unter dem Altar. Und was sagen sie? Sie beten und sagen, Herr, wie lange noch? Wo sind sie? da. Und in der Offenbarung Kapitel 8, dann heißt es, und dann da kam der Engel und goss auf den Rauchopferaltar und erstieg das zusammen die Gebete der Heiligen. Das ist das Ort. Das ist der Ort der Anbetung, das ist der Ort des Gebets. Und woher kommt das? Aus diesen beiden Dingen. Aus der Gemeinschaft mit Christus und der Erkenntnis des Christus. Dem Licht. Aus dem Licht. Johannes, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und alles wurde und nichts als nur durch dieses Wort. Und das Wort war Gott. Ja? Und dieses Wort oder das Leben. Und das Leben ist das Licht. Und das Licht scheint in die Finsternis. So. Dieses Wort ist Leben. Und dieses Leben ist Licht. Das ist die Menorah. Und das ist Christus. Das ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist Christus. Das ist ja meine Botschaft seit Jahren, das ist Christus in Buchstaben. Das ist die Menorah. Das Brot und Blut Christus ist. Und das Licht Christus ist. Es ist Christus. Hier geht es um, Jesus ist das Wort. Jesus ist das Licht. Müssen wir jetzt Johannes 1 nicht aufschlagen. Ihr habt das ist so, das sind so, die müssen drin sein, diese Verse. Und dann heißt es, das Wort ist Fleisch und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Voller Gnade und Wahrheit. Gell? Aber das ist das Wort, das Licht. Das Licht ist meines Fußes Leuchte und ein Weg. Das ist der Weg. Der Weg muss erleuchtet werden. Jesus ist der Weg. Jesus ist das Licht, das den Weg erhält. Ich sage, das ist die Offenbarung des Willen Gottes in und durch sein Wort. Das ist die Menorah. Warum? Mache ich mir gleich deutlich. Was braucht es, damit dieses Licht leuchtet? Das Öl. Was ist das Öl? Das ist der Geist Gottes. Es braucht einen Geist Gottes, der dann dieses Licht leuchten lässt, der dieses Licht zu uns bringt, der die Erkenntnis Jesu Christi in seinem Wort, dass er sie uns gibt. 2. Korinther Kapitel 4, Vers 6 sagt Paulus, dass das Evangelium bei denen verblendet ist. Bitte? Ja, verblendet ist. So, die verloren gehen und sagt, aber das, dann spricht er davon, dass das offenbart ist durch Gott, der damals sprach, aus der Finsternis soll Licht werden und dann sagt, und dann ist die Herrlichkeit Gottes, der Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi aufgeleuchtet. Das ist Menorah. Der Licht der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das heißt, dieses Licht, die Erkenntnis, dass Gott in Christus ist. Diese Erkenntnis ist das. Und das ist im Wort. Ich möchte euch das kurz zeigen, was es bedeutet im Wort. Zuerst mal. Ist okay, wenn ich das hier so ein bisschen drüber wegmache, okay? Das ist ja nicht so schön, von daher. So, also, jetzt schaut mal. Wir haben, wie viele Lampen haben wir? 5, 6, 7. Die 7 ist Zahl ebenfalls für die Ganzheit. Hier geht es um das ganze Wort, um die ganze Offenbarung, um das ganze Licht. Nur nebenbei, das ist das Einzigste auch, das diesen Raum erhält. Kein fremdes Rauchopfer darf man da bringen. Kein fremdes Licht da hineinbringen. Nur reines Öl. Das ist das einzige Licht, das diesen Raum erhält. Es gibt keine Zusatzbeleuchtung. So viel mal überlegen, was unsere Anbetung, was unser Heiligtum ausmacht, von was wir Licht empfangen. Und ich belasse es dabei, ohne sofort gleich zu schimpfen. Aber wichtig, die 7, warum? Weil die 7 einfach die Zahl der Ganzheit, der Vollständigkeit im Prinzip. 7 Schöpfungstage und so 7 Gemeinden und hier genau das Gleiche. Das ist das Ganze, das 7. Weg, die Zahl 7, ihr wisst Bescheid. Jesu Erlösungswerk hier in der ganzen Zeit. Und hier heißt, und jetzt folgendes. Ich bin da ein Lernender. Aber ich bin kein Mathematiker. Ich weiß, ich mit Kopfrechnen und so, voll schwer bei mir. Und es gibt einen, diesen Fitter darin. Aber ich weiß, dass Gott der Erfinder der Mathematik ist. Und dass Zahlen in der Bibel eine tiefe Symbolik haben. Und es ist mir nochmal beim Studium der Offenbarung deutlich geworden, hier aber noch mehr. Und das begeistert mich. Wusstet ihr, dass die Menorah, also könnt ihr mir so weit folgen? Jesus ist das Licht. Dieses Licht ist Jesus, das Licht und Jesus ist das Wort. Und das Wort wird Fleisch. Und die Offenbarung in Buchstaben ist die Offenbarung Jesu seines, das ist das Licht. Das heißt, wenn wir vom Licht reden, reden wir vom Wort, gell? Wenn wir vom Wort reden, reden wir von Gottes Schrift. Wenn wir reden von Schrift, reden wir von der Bibel. Wusstet ihr, dass die Menorah ein Bild für den biblischen Kanon darstellt? Sie sagt uns, wie viel Licht. Sie sagt uns, welches Licht, in welchem Umfang sogar. Und das mit der Art, wie Gott gesagt hat, wie sie gemacht wird. Wie sie gemacht wird. Ich möchte euch diese Dinge mal deutlich machen. Zum Beispiel, er sagt Folgendes. Sagt, wie viele Arme es geben soll. Auf jeder Seite 3. In der Mitte 1. Ist klar. Die Zahl 3 steht für? Für die Dreieinigkeit, für Gott. Die Zahl 6? Für Mensch. Das ist ein besonderer Strang. Für wen ist das Wort gegeben? Für den Menschen. In eurem Gesetz steht geschrieben, sagt Jesus. Wenn er das sagt, er sagt, das ist für euch. Für den Menschen. Darum 6. Aber in der Mitte ist der eine. Wer ist das? Das ist der Herr. Wisst ihr warum? Geht mal mit mir in Jesaja. Jesaja. Habe ich es mir aufgeschrieben? Jesaja 11. Abvers 1. Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Stumpf Isais ist, Isai ist wer gewesen? Vom David. Und David kommt woher? Aus dem Stamm Juda. Okay? Also, jetzt haben wir eine andere Verortung, also eine Bezeichnung, aber der gleiche ist von Juda, von David, von Isai, David. Das ist. Es kommt ein Schössling. Aus seinem Wurzel wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Der Geist der Weisheit und des Verstandes. Der Geist des Rates und der Kraft. Der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Es ist der Geist des Herrn. Und dann kommt immer ein Und. Geist, was ist das Erste? Der Geist der Weisheit und des Verstandes und so weiter. Das sind Dinge, die mit einem Und miteinander verknüpfen. Das ist der siebenfache Geist, der durch das Wort Gottes die Erleuchtung von seinem Sohn Jesus Christus bringt. Wenn ich das jetzt so sage, ist das zu großer Sprung, gedanklich? Wisst ihr, wie in der Offenbarung der Geist Gottes dargestellt wird? Als mit 7 Fackeln, mit 7 brennenden Fackeln. Und als Jesus Christus das Lamm dargestellt wird, als Löwe und das Lamm. Und dann hat er 7 Fackeln, die er aussendet auf der ganzen Erde. Der Geist Gottes ist der das Wort inspiriert. Der hat dieses Wort inspiriert. Diese Botschaft vom Wort ist Christus. Und das ist der gleiche Geist, der das Wort inspiriert hat. Und Christus verkündigt, der gleiche Geist, der auf Christus ruht. Der siebenfache Geist. Um was? Um Jesus Christus darin zu offenbaren. Das heißt, das siebenfache beschreibt, wie Gott durchs Wort Gottes, Jesus Christus, mittels des Heiligen Geistes, verkündigt, erleuchtet. Das ist der Geist Gottes, der uns offenbaren muss, der uns aufleuchten muss, damit wir das Angesicht Gottes im die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi sehen können. Es braucht den siebenfachen Geist, dass er uns ganz Christus groß macht, komplett in uns vor Augen malt. Interessant ist Folgendes, schaut mal. Wie viele Blüten an jedem Knauf da? Drei. Jetzt zählt man mal, wie viel gibt es an diesem Arm? Neun. Jetzt rechnet mal zusammen, wie viele insgesamt Blüten an diesem Baum gibt. Jawohl. Dreimal drei. Insgesamt 22. Wisst ihr, wie viele Buchstaben das hebräische Alphabet hat? 22. Wisst ihr, wie viele Zwischenteile in diesem Ding gibt? 27. Wisst ihr, wie viele Buchstaben das griechische Alphabet hat? 27. Wisst ihr, auf wie viele Rollen das Alte Testament geschrieben worden ist? Ich rede jetzt von Rollen. Ihr müsst nicht ihr könnt raten, auf 22 Rollen. Jetzt möchte ich euch noch Folgendes zeigen. Schaut mal, allein die drei Blüten, zusammengezählt gibt es 22. 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets. Jetzt, jede Blüte hat drei Teile. 3 mal 22? An was erinnert euch diese Zahl? Wie viele biblische Bücher gibt es? 66. In der Anordnung von den ganzen Blüten, die ja die Auferstehung und die Wiedergeburt und dieses neue Leben beschreiben, wenn Gott ganz genau sagt, wie viele Blüten wo sein müssen, sogar warum da drei und warum in der Mitte vier, insgesamt, wie viel sie ergeben? 66, sagt er, wisst ihr, woher kommt das Licht? Er spricht nicht nur über die Offenbarung, sondern er sagt sogar was über den Umfang der Offenbarung. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Also ich mache euch nur kurz da ein bisschen neugierig für das Wunderwerk. Es ist schon ein Wunder, das zu machen, aber dass wir es gemacht haben, in wie vielen Teilen, wie es angeordnet ist, ist für mich ein Wunderwerk. Es beschreibt nämlich die Offenbarung des Sohnes Gottes, Jesus Christus, in der Offenbarung, in dem Wort. Das ist Menorah. Und dieses Wort, es sagt sogar, in welchem Umfang. Es redet nämlich in welchen Teilen. Nämlich in zwei Teilen. AT und NT. Es geht noch weiter. Ich habe mir ein paar Dinge notiert. Könnt ihr euch erinnern, wie Jesus das Alte Testament aufteilt? In drei, gell? Also, wir haben das Gesetz, gell? Ich nehme eine andere Farbe. Wir haben das Gesetz, richtig? Fünf Bücher. Da gibt es einen Experten, da schnagelt es einem mit den Ohren, aber ich bin kein Mathematiker und ich bin auch vorsichtig damit sein. Aber trotzdem, man kann natürlich auch übertreiben bei der ganzen Geschichte, das ist mir absolut klar. Und weil es manche Kirchenväter übrigens gemacht haben, ist die Allegorie in Verrufenheit geraten und seitdem hat man gesagt, macht man das nicht mehr, weil sie dann übertrieben haben und wirklich Unfug damit getrieben haben. Und das ganze Herrliche wurde, was Gott uns gegeben hat, wurde dann verachtet und dann ist uns ein ganzer Schatz verloren gegangen. Wirklich, man kann mit vielen Dingen Missbrauch treiben und die Menschen dadurch vom herrlichen Dingen wegbringen. Aber das Gesetz, erstens. Was kommt danach? Die Propheten. Und dann die Schriften. Also Psalmen als Überschrift. Wo steht es nochmal? Wo beruft sich Jesus auf die Dreiteilung des Alten Testaments und sagt, das ist, was von mir redet? Bei Emmaus Jüngern. Wo? In welchem Buch? Lukas. Kapitel? Jawohl. Vers? 44, aber das dann, egal. So, was kommt als nächstes? NT hatten wir, glaube ich, noch nicht gehabt miteinander, gell? Was kommt aber nach den Schriften, was kommt? Mit den Evangelien. Wie viel gibt's? Schaut mal. Und wisst ihr, was das Verbindungsstück ist zwischen dem Alten und Neuen Testament? Die Evangelien. Wir sind da sowohl im Alten, wir sind da im Neuen, wir sind da in einer Übergangszeit. Und wie viele Knospen gibt es da? Vier, nicht drei. Vier. Was kommt das nach den Evangelien? Apostelgeschichte. Und was nach der Apostelgeschichte? Die Briefe. Und was nach den Briefen? Die Offenbarung. So teile ich übrigens auch vorher, so teile ich die Bibel ein. In der Mitte, Evangelium. Um was geht es in den Evangelien? Das Kernstück aus vier verschiedenen Perspektiven, das heißt in alle Himmelsrichtungen für die ganze Welt, wird die Herrlichkeit des Erlösungswerks von diesem hier offenbart. Ist das nicht herrlich? Ich weiß nicht, ist das da? Ja, selbst die Schrift kann man in sieben Teile einteilen. Das heißt, die Schrift ist komplett. In allen Blüten kannst du sagen, 66 Bücher. Das heißt, nicht 67. Also hier haben wir den Abschluss des Kanons sogar. Bevor es ihn gab, hat Gott schon gesagt, wie viel es geben wird. Er hat sogar gesagt, in welchen Sprachen. In Hebräisch und Griechisch. Das hat was mit den... Und das nur in so einem Ding.
Meine Frage, ja. Das ist ja jetzt nur so praktisch. Wir Europäer, wir sehen das, wir diskutieren das, wir philosophieren, sehen das auch die Juden?
Die sind das Erstes eigentlich sowas. Die Experten in sowas sind eigentlich die Juden und die Rabbiner. Was die Zahlen anbetrifft und all das sind eigentlich die Rabbiner. Eigentlich sind das die führenden Köpfe darin. Nee, nicht zwingend. Ja, nur die Frage, und jetzt ist Folgendes, schaut mal. Es ist immer eine Deutungssache. Es ist immer eine Auslegungssache. Und jetzt, je nachdem, was für eine Grundlage du hast, wirst du dementsprechend auslegen. Du wirst Sachen entdecken, aber du wirst sie deuten. Ich habe meine Hermeneutik, meine Grundlage ist Jesus Christus. Und wenn ich Dinge entdecke, dann deute ich das im Licht Jesu. Ein Rabbiner wird das ihm nicht in diesem Licht deuten. Er wird Dinge auch entdecken, aber er wird eine andere Deutung geben. Und darum schauen die Deutung an und du merkst, wie sie eine Menorah deuten und all diese Dinge. Aber die werden bestimmt auch davon reden, von dem Wort Gottes, als sieben, als der Geist in Zacharia. Wo es heißt, dass auf ihm der Geist ruhen wird. Und dann ist gerade das, und die Beschreibung, das sind sieben Worte, die das beschreiben sogar. Dieses Ruhen des Geistes auf ihm in sieben Worten. Also selbst im Hebräischen wird es deutlich gemacht. Versteht ihr so? Bis in diese Details werden Dinge uns offenbart. Oder offenbart Gott uns. Ich kann es gar nicht sagen, dass er macht es einfach. Und wir dürfen ein bisschen davon staunen. Das malt für mich die Herrlichkeit, Größe, Unbegreiflichkeit Gottes eigentlich vor Augen. Das ist nur ein Abriss von dem, was man in der Menorah von den Teilen, von den Stücken und von den Zahlen alles verstehen kann. Das gibt es noch mehr. Ja, gibt es noch mehr. Und da gibt es halt Experten. Und da ist es natürlich, gibt es auch welche, die, zum Beispiel Josephus zählt 70 insgesamt, je nachdem wie, es gibt verschiedene Zählungen, wie man die Menorah zählt. Und Josephus hat 70 gezählt, was übrigens auch ein Bild für die Nationen auch wäre. Und es gibt, je nachdem, ab wo du zählst, was du, wo, wie du zählst. Gott gibt in 2. Mose 25 einen Deutungsrahmen, wo er sagt, zwischen dem und dem gibt es das, zwischen dem und dem. Deswegen habe ich es euch vorgelesen. Diese Blüten an dieser Stelle und so weiter. Das Herzstück ist das hier. Das ist der Herr. Das ist der Herr Jesus Christus. Eingerahmt, vorgestellt, sozusagen in dieser Offenbarung in den Evangelien. Eingerahmt vom Alten und eingerahmt vom Neuen Testament. Das ist so Wahnsinn. Das ist das Licht. Und das ist, Jesus sagt, ich bin das Licht. Für mich ist es, und dieses Wort ist das Leben, und das Leben ist das Licht, und das wird Fleisch. Allein das reicht schon, allein das reicht schon. Und dieses Licht scheint, und dieses Wort verstehen wir nur wie, wenn der Geist Gottes uns offenbart, das ist der siebenfache Geist, das ist der ganze Geist, all das kommt da hinein. Und jetzt noch eine Sache. Wo steht das? Hier drin. Für wen ist das da? Für die Kinder Gottes. Und was ist die Aufgabe der Priester? Dass dieses Wort permanent dort leuchtet. Die müssen dafür sorgen, dass sie Gemeinschaft mit Christus haben. Sie müssen dafür sorgen, dass das Wort von Christus leuchtet. Dass dieser Leuchter permanent brennt. Dass dieses Wort in seiner Ganzheit, der ganze Ratschluss Gottes, in all den 66 Büchern, in all den Buchstaben, dass das ganze Wort Gottes von Jesus Christus in diesem Raum leuchtet. Warum? Damit diese Anbetung stattfinden kann. Damit das passieren kann. Das ist der Grund der Anbetung. Das ist der Grund der Anbetung. Warum stehen sie gegenüber? Weil sie einander bedingen. Voneinander gegenüberstehen. Das muss das erleuchten. Darum. Das Licht stell gegenüber dem Schaubroten, damit es erleuchtet. Damit man versteht, was bedeutet das Erlösungsopfer Jesu Christi. Mehr und mehr. Das muss leuchten. Herrlich? Habe ich euch oft gefragt, gell? Bis ihr es glaubt, dass es herrlich ist. Dass es herrlich ist. Warum aus einem Stück? Und damit ende ich für heute. Nachdem ich alles das euch... Das ist nämlich eine Offenbarung. Macht das nicht aus vielen, es ist eine Offenbarung. Eine Botschaft, eine Offenbarung, ein Wort Gottes. Bestehend aus vielen Büchern, aus vielen Teilen, vielen Blüten, aber es ist eins. Darum mach es bitte aus einem. Herrlich? Allein das ist doch schon. Sondern man liest, ja, macht aus einem Stück, ja, gut, gib mir mal eine Herausforderung. Nein, es ist eine Botschaft. Wenn das so ist, dann frage ich mich beim Lesen anderer Dinge, Mann, wie blind bin ich? Versteht ihr, wenn ich dann die anderen Dinge lese und dann denke, Gott wird doch das andere auch nicht umsonst gesagt haben, dass ich es machen soll. Oh, entweder freue ich mich auf die Herrlichkeit, Ewigkeit, um diese Dinge zu sehen, oder Gott gibt Gnade, dass man unterwegs auf dem Weg ein bisschen mehr von Christus auch in diesen Dingen sehen darf. Aber für mich ist das schon genug gewesen. Darum habe ich mich so gefreut, weil wir in diesem Bereich, schaut mal, wir reden, wenn wir uns das anschauen, wir reden hier nicht nur über den klaren Weg der Erlösung, wir reden nicht nur über den klaren Weg der Menschwerdung Jesu Christi, wir reden auch über den Weg, wie Gott sich offenbart. Und jetzt, warum sagt er mitten in der Wüstenwanderung, das ist ja eigentlich im zweiten Mose verankert, im dritten Buch Mose, in dem Tempel oder im Stift zu dem Dienst, warum auf der Wanderung? Was brauchst du für die Wanderung? Das brauchst du. Die Offenbarung, die ganze Offenbarung, dieser, ich behüte Gnade und Frieden, diesen Segen Gottes in dieser Erleuchtung. Der Herr, dann lasse sein Angesicht leuchten über uns. Was ist der Ort der Leuchtung? Woher kommt das Licht? Von der Menorah, von dem siebenarmigen Leuchter. Ich hoffe, ihr konntet mit mir diesen Weg gehen. Mehr in ferner Zukunft. So. Ich möchte beten. Jesus Christus, Vater im Himmel, danke, danke, danke dafür, für dein herrliches Wort, das wir gerade betrachten dürfen und staunen dürfen und in deinem Wort, über dein Wort und über deinen Sohn und über die Erlösung, die Botschaft sehen dürfen. Herr, ich preise alle glücklich, die das glauben. Ich preise alle glücklich, die dieses Erlösungswerk angenommen haben, die die Waschung durch Wiedergeburt erlebt haben und die den freimütigen Zugang in diesen Gottesdienst haben, die Anteil haben an diesem Licht, an diesem Wort, die Anteil haben an deinem Brot, die Anteil haben an der Anbetung deiner selbst. Danke, Herr, für diesen Dienst, den wir haben dürfen, als deine heilige Priester, als deine Diener, die dazu berufen sind, das groß zu machen. Jesus, Herr, bestätige es in den Herzen, was von dir ist und was der Wahrheit entspricht und mach es groß. pflanze es tief ins Herz hinein, Herr, dass es Glauben stärkt und festigt, was nicht nach deinem Willen entspricht und deine Ehre beraubt und nicht der Wahrheit ist, Herr. Lass es gar nicht sich merken, lass es schnell vergessen. Ich will dich einfach anbeten, anbeten für deine Gnade in allem. Amen. Ich wünsche euch ein gutes Nachhausekommen.